Insider. Journalisten, Politiker, Experten diskutieren die Themen des Tages. Der Blick hinter die Kulissen zu den Themen des Tages. Die Insider. Die Themen des Tages heiß diskutiert.
Willkommen zum Insider auf OE24TV. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und ich freue mich, unseren Reporterkollegen David Hermann Meng bei mir im Studio begrüßen
Hallo
zu dürfen.
Julia.
Der immer ganz nah dran ist am politischen Geschehen. Du kommst gerade direkt aus dem Burgenland. Und da hat der FPÖ-Spitzenkandidat Norbert Hofer ja heute in der Früh schon große, scharfe Töne geschlagen. Um was ging es denn da?
Naja, die Landtagswahl. Denn alle Burgenländer dürfen sich freuen, wenn sie gerne wählen wollen. Am 19. Jänner ist es einmal wieder soweit. Die erste Wahl des Jahres in Österreich und gleich im schönen Burgenland, im Land der Sonne. Da hat heute die Sonne gescheint und ein ähnliches Erfolgserlebnis wünscht sich natürlich auch der FPÖ-Spitzenkandidat, denn der ehemalige Nationalratspräsident und ehemalige Bundespräsidentschaftskandidat, der ist ein bisschen so etwas wie der Herausforderer von Hans-Peter Doskozil. Die Ausgangslage an und für sich, die zeigt aber ein sehr ungleiches Duell, denn Doskozil ist so etwas wie der Sonnenkönig des Sonnenlandes. Der hat fast 50% geholt beim letzten Mal, 49,94%. Die absolute Mehrheit scheint dort eigentlich einzementiert. Aber wir alle wissen, die Herausforderer haben bei allen Landtagswahlen zugeschlagen und eigentlich jeder Landeshauptmann hat einstellig oder sogar zweistellig verloren, von der Steiermark weg bis Niederösterreich, Tirol. Das könnte auch Doskozil blühen. Und Norbert Hofer, der damals bei der letzten Wahl noch nicht der Spitzenkandidat war, der hat doch ein sattes Plus im Auge, denn die FPÖ hat dort kein zweistelliges Ergebnis, die hält bei aktuell nur etwas mehr als 9%.
Was waren denn da die Worte von Norbert Hofer heute in der Früh? Er hat ja da unter anderem die finanziellen Probleme im Burgenland auf den Tisch gebracht. Was gab es denn da noch so?
Naja, ein Thema, das die FPÖ immer wieder bringt und durchaus auch für Kalauer sorgt, ist, dass man sagt, der höchste Berg im Burgenland ist momentan der Schuldenberg. Es gab jetzt auch eine Rede im burgenländischen Landtag in Vertretung von Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil, der noch erkrankt ist und diese Woche noch ausfällt und dann nach 6 Wochen wieder zurückkehrt, hat sein Vertreter Dr. Schneemann die Lage vorgestellt. Er hat aber hier mit Zahlen sich sehr vage geäußert, wie auch viele Medien geschrieben haben, und das ist natürlich gerade für die Oppositionen oft offenes Fressen, muss man sagen. Und man versucht hier natürlich dementsprechend auch vorzugehen. Hofer hat aber auch angekündigt, es soll in Zukunft so eine Art Kommission auch geben. Er möchte hier aber die Wahl abwarten und es soll dann ein sehr prominenter Name, wie er heute gesagt hat, wir sehen es am Abend auch in Fellner Live im Interview bei mir, ein sehr prominenter Name dem Ganzen vorstehen. Er wollte sich aber noch nicht in die Karten blicken lassen, wer das ist.
Schauen wir trotzdem mal ein bisschen in die Zukunft. Was passiert denn, wenn die SPÖ die absolute Mehrheit im Burgenland verliert? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Ja, viele. Zunächst einmal ist Hans-Peter Doskozil, der wird aller Voraussicht nach doch als erster durchs Ziel gehen. Das Burgenland ist ein rotes Bundesland, wie wir wissen, war schon unter Nissl, auch unter Stix, unter all den Vorgängern. Das ist es auch unter Hans-Peter Doskozil. Die Frage ist allerdings, sollte diese absolute Mehrheit verlustigt werden, wie geht es dann weiter? Es gäbe hier durchaus die Möglichkeit, dass bei einem sehr schwachen Abschneiden der Grünen nur mehr 3 Parteien im burgenländischen Landtag sitzen würden. Und das könnte dann, also je nach Konstellation, dazu führen, dass unter Umständen auch versucht werden könnte, von der jetzigen Opposition, also von ÖVP und FPÖ, hier den Landeshauptmann vom Thron zu stoßen. Denn die ÖVP, die hatte beim letzten Mal etwas mehr als 30%. Der dortige Kandidat Sagratz, der könnte unter Umständen wiederum Norbert Hofer dann zum Landeshauptmann machen. Aber Hofer wiederum selbst, der hat immer wieder gesagt, der versteht sich an und für sich auch im Persönlichen mit Landeshauptmann Doskozil gut. Die FPÖ hat bisher jetzt im Wahlkampf sich auch sehr zurückhaltend geäußert. Hofer hat gemeint, er will einen anderen, ruhigeren Stil auch durchführen. Die ÖVP, die hat den Landeshauptmann schon deutlich kritisiert. Im Standard war ein langer Artikel, wo unter anderem auch gemeint wurde, entweder ist Doskozil einer, der ganz links steht, fast ein Kommunist, oder er sei sehr rechtsstehend, also schon nahe an der FPÖ dran. Wie das dann im Wahlkampf versucht wird, auch seitens der ÖVP auszunutzen, darauf kann man gespannt sein. Aber man könnte dann, wie gesagt, versuchen, hier eine neue Allianz auch zu bilden, wird allerdings vom Wahlergebnis natürlich abhängig sein.
Wird es ähnlich schwer wie gerade bei den Koalitionsverhandlungen im Bund oder wird es da im Burgenland leichter?
Ja, im Burgenland hat man vielleicht den Vorteil, dass man sich bei einem guten Glas halt zusammensetzen kann. Der Wahlkampf dort läuft momentan noch sehr entspannt ab. Wir alle kennen natürlich das Wahlergebnis noch nicht. Fest steht jedenfalls, Hans-Peter Doskozil versucht, wie so viele Landeshauptleute, sich ein bisschen auch von der eigenen Partei zu distanzieren. Drexler hat das versucht, relativ erfolglos, wie man gesehen hat. Die Plakate in der Steiermark waren alle mit Christopher Drexler versehen und in grün-weißer Farbe gehalten. Hätte er fast nicht angenommen, dass er eigentlich für die ÖVP kandidiert. Und Doskozil macht das ähnlich, der mit der Liste Doskozil antritt, der auch penibelst versucht, hier die Bundes-SPÖ, die er ohnehin nicht heiß und innig liebt, da außen und weit vorn zu halten. Das heißt, man versucht hier mit der eigenen Marke auch stark reinzugehen. Aber was das dann für etwaige Gespräche nach dem Wahltermin verheißen wird, das ist noch unklar. Doskozil wird nächste Woche, was man hört, wieder zurückkehren. Wir wünschen ihm auf diesem Weg natürlich auch alles Gute. Er hat eine schwere Lungenentzündung gehabt und war auch etwas angeschlagen nach der insgesamt 8. Operation. Er will auf alle Fälle wieder gestärkt zurückkommen und will auch versuchen, mit seinen Themen Teuerung, auch hier beim Thema Sicherheit und Migration oder beispielsweise beim Thema, dass Asylwerber arbeiten müssen, durchaus auch Stimmen aus dem Mitte-Rechts- oder rechten Lager zu holen. Er hat einen Landeshauptmann-Bonus, das hatte Drexler beispielsweise nicht, weil er ja erst seit 2022 in Amt und Würden ist. Doskozil ist so stark wie wahrscheinlich kein anderer Landeshauptmann vor ihm. Und was ihm natürlich in die Karten spielen könnte, ist der Umstand, dass er sich gegenüber der eigenen Partei immer sehr kritisch gezeigt hat. Das heißt, hier könnten viele Wähler auch sagen, naja, wir sind jetzt nicht unbedingt für das, was im Bund jetzt die SPÖ hier zeigt, aber Doskozil geht hier einen ganz eigenen Weg und der gefällt uns oder der gefällt uns nicht.
Du hast es gerade schon Drexler und Doskozil angesprochen, die eben einen sehr personenbezogenen Wahlkampf, also Drexler, gemacht hat und von Doskozil erwarten wir ihn. Norbert Hofer ist ja im Burgenland sehr, sehr beliebt. Inwiefern kann er damit punkten und inwiefern war da deiner Meinung nach auch ein bisschen Berechnung dabei, dass er eben ins Burgenland zurückgeht, weil er eben weiß, das ist quasi so seine Basis und da kommt er bei den Leuten gut an?
Naja, Norbert Hofer ist ja ein Burgenländer. Wir wissen, er kommt aus Pinkerfeld. Er ist eigentlich jedem ein Begriff. Er hat vielleicht auch einen Vorteil, den jetzt andere FPÖ-Politiker dort nicht haben, die schon länger dabei ist. Norbert Hofer ist in ganz Österreich natürlich bekannt, auch aus dem langen Präsidentschaftswahlkampf. Er ist das Wahlkämpfen gewöhnt und er ist natürlich auch jemand, der mit allen politischen Wassern gewaschen ist. Er kennt natürlich die Politik wie kaum ein anderer aus dem Bund, hat hier viel Erfahrung gesammelt, weiß, dass eine Art, die eher freundlich ist und eher auch versucht, verbindend zu wirken. Ich sage selber immer, freundlich im Ton, aber hart in der Sache, dass das bei vielen Leuten schon ankommen könnte. Auf der anderen Seite, wie gesagt, muss man mal diese Latte überhaupt überspringen, denn von 9% da in lichte Höhen zu schießen, da bedarf es auch im Wahlkampf doch der ein oder anderen Überraschung oder ein Angebot bei Dingen, bei denen vielleicht der ein oder andere unzufrieden war. Der Bundestrend spricht allerdings für die FPÖ. Wir haben das gesehen jetzt in der Steiermark mit diesem deutlichen Plus. Wir haben das auch in den anderen Bundesländern gesehen. Und Norbert Hofer kann momentan eigentlich relativ wenig falsch machen. Das heißt, man muss seitens der Gegnerschaft eigentlich darauf hoffen, dass die FPÖ einen Fehler macht. Aber gerade die Situation im Bund, die wird sicherlich auch beim einen oder anderen ein bisschen Einfluss haben. Wir haben das heute gehört, wir haben mit vielen Menschen auch gesprochen. Wir sehen dann im Laufe des Nachmittags auch eine Meinungsumfrage, wo viele gesagt haben, unabhängig jetzt von der politischen Couleur, bitte hört einmal auf zu streiten und seid konstruktiv. Und das könnte Hofer schlussendlich in die Karten spielen, weil er jetzt einmal versucht hat, hier sehr ruhig auch aufzutreten, seine Punkte anzubringen. Das sind zum einen das Thema Schulden, das ist aber auch das Thema Migration, Sicherheit. Und man wird sehen, ob das dann aus Sicht der FPÖ-Sympathisanten dazu führt, dass man das Kreuz bei ihm macht oder doch wieder bei Hans-Peter Doskozil, der diese satte Mehrheit hinter sich hat.
Die Landtagswahl in der Steiermark ist jetzt eine gute Woche her. Da befindet sich die FPÖ in Gesprächen mit der ÖVP. Die SPÖ sagt, das ist eine Chance, die sich die FPÖ da entgehen hat lassen. Inwieweit haben diese Gespräche, die da jetzt in der Steiermark stattfinden, auch Einfluss auf die Burgenlandwahl? Oder muss man das ein bisschen abgekoppelt davon sehen?
Naja, was auf alle Fälle eine doch andere Situation ist, ist, dass die SPÖ in der Steiermark überhaupt nicht vergleichbar ist mit der SPÖ im Burgenland. Denn ÖVP und FPÖ gemeinsam haben 62% geholt, nicht ganz zwei Drittel der Stimmen, also diese berühmten 66%, die es gibt. Es war irgendwie logisch, dass gerade in den Sicherheits- und Migrationsfragen hier FPÖ und ÖVP fast deckungsgleich sind. Wir haben das bei uns in den Elefantenrunden gesehen, wir haben es in vielen Interviews gehört, so groß sind die Unterschiede dort nicht. Ein Zankapfel war dieses Spital Liezen und die Situation dort, da hört man jetzt allerdings, dass der Landeshauptmann eine Garantieerklärung sogar abgegeben haben soll, dass seitens der ÖVP hier, wenn es zu einem Ja kommt, auch wirklich alle mitziehen müssen. Man überlegt auch, dass man hier bei den Landesräten hier unter Umständen abbaut. Neun gibt es ja, es ist aber in der steirischen Verfassung auch möglich, dass man auf zwei verzichtet, da wäre schon Einsparungspotenzial vorhanden. Also hier gibt es natürlich viele Themenbereiche, die mitspielen können. Und Mario Kunasek, der hat die glückliche Lage, als Wahlsieger sich das auszusuchen, weil auch mit Anton Lang aus der Steiermark gab es da durchaus Schnittmengen, gerade was das Thema Sicherheit und Migration betrifft. Lang hat ja auch im Gegensatz zu anderen in der SPÖ gesagt, ja, es gibt oder es gäbe hier auch die Gespräche für eine Koalition, aber momentan sieht es dann auch aus, als würde man in 16 Tagen am 18. Dezember hier diese erste blau-schwarze Regierung in der Steiermark auch verabschieden.
Das heißt, du gehst davon aus, dass die sich auch schnell einig werden?
Also es spricht viel dafür, wenn man jetzt schon sagt, der Fahrplan liegt vor, wir haben den 18. Dezember, im Bund haben wir den 12. Dezember mal überhaupt zu wissen, wie es weitergeht. Da hat man das volle Fahrt aufgenommen. Die Verhandler kennen einander, ist natürlich auch viel kleiner als im Bund. Es gibt diese ganzen Untergruppen und all dies nicht. Und man dürfte schon im Vorfeld auch hier kommuniziert haben, wo man sich einig ist, wo nicht. Und dementsprechend wird man das höchstwahrscheinlich hier auch dann so angehen.
In der Steiermark war eben ein großes Thema, diese Krankenhausschließung war immer wieder im Wahlkampf auch zu hören, hat für viel Kritik gesorgt. Wie sieht denn da die Situation im Burgenland aus?
Ja, da will man jetzt ein neues Spital eröffnen. Das hat auch in den burgenländischen Landtagswahlkampf hineingespielt, und zwar in Golz. Also da darf man auch durchaus gespannt sein, inwiefern dieses Thema dann die Menschen auch unter den Fingernägeln brennen wird. Denn das Thema Gesundheit ist natürlich eins, das uns alle betrifft, das Burgenland natürlich gerade auch mit der Pflege. Die haben ja sehr viele Menschen dort, die ganz tolle Arbeit leisten aus Ungarn oder aus der Slowakei, die in der Pflege hier unerlässlich sind. Und das Thema Pflege, das Thema Gesundheit und auch das Thema dieses Krankenhauses wird wahrscheinlich in den nächsten Wochen, ich gehe davon aus, vor allem dann nach den Weihnachtsferien, doch auch ein ganz wichtiges sein, um der Bevölkerung darzulegen, von welcher Partei wer welches Konzept hier auch hat.
Wir gehen dann aus der Steiermark und dem Burgenland gleich noch nach Wien und schauen uns an, wie es im Bund läuft und plaudern weiter. Vorher gehen wir in eine kurze Pause und sind dann gleich für Sie zurück.
Die Insider. Journalisten, Politiker, Experten diskutieren die Themen des Tages. Der Blick hinter die Kulissen zu den Themen des Tages. Die Insider. Die Themen des Tages heiß diskutiert.
Willkommen zurück zum Insider auf OE24 TV. Schön, dass Sie mit dabei geblieben sind. Wir sprechen über alles, was Österreich bewegt. Und das Ganze findet mit meinem Kollegen David Hermann Meng statt, der noch immer bei mir im Studio ist.
Hallo.
Wir haben jetzt schon über die vergangene Landtagswahl in der Steiermark gesprochen. Im Burgenland steht sie dann im Jänner vor der Tür. Aber schauen wir mal nach Wien. Da laufen ja die Koalitionsverhandlungen im Bund. Wie ist da der aktuelle Stand der Dinge?
Ja, auch hier haben wir eine erste Frist. Der 12. Dezember soll es werden. Bis dahin sollen diese ganzen Untergruppen, und wir haben ja da über 300 Personen, alle mal getagt haben. Und dann soll sich herausstellen, ob es überhaupt eine grundsätzliche Einigung gibt oder nicht. Es ist schon durchaus möglich, dass es hier und da eine Red Flag, eine Pink Flag oder eine Black Flag sozusagen gibt, dass man sich hier nicht einigen kann. Die Stimmung soll nicht die beste gewesen sein, wie man hört. Und wir haben auch ein sehr berühmtes Zitat gehört, das ist, normalerweise wird das dem Johann Wolfgang von und zu zugeschrieben. Diesmal ist es aber von Josef Hartmannsdorf aus Oberösterreich. Der hat nämlich offen gelassen, ob es überhaupt zu dieser Koalition kommt. Und ja, wir sind gespannt.
Das Ganze wurde ja auch durch ein Posting auf der Plattform X von Bundeskanzler Karl Nehammer am Wochenende befeuert, der da gesagt hat, Vermögenssteuern mit uns sicher nicht. Könnte das schon die erste Black Flag sein mit der SPÖ, die ja auch schon in ihrem Forderungspaket festgelegt haben, dass sie auf jeden Fall die Reichen besteuern wollen?
Ja, das könnte dieses Sein oder Nichtsein sein, was auch Hartmannsdörfer gemeint hat. Von der ÖVP gibt es hier ein ganz, ganz klares Nein. Wenn der Bundeskanzler das auch jetzt auf X nochmals hier zum Besten gibt, heißt das, das ist so etwas wie eine Black Flag sozusagen. Das möchte man keinesfalls. Die SPÖ wiederum hat aber gemeint, naja, das große Budgetloch, das kann man nicht nur durch schöne Worte stopfen und indem man sagt, die Standardpolitik soll und muss geändert werden. Es braucht hier auch neue Steuern und die breitesten Schultern haben, da gemeint waren damit nicht Bodybuilder, sondern sehr geldige Menschen, die sollen da auch zur Kasse gebeten werden, also eine Erbschaftssteuer und auch eine Vermögenssteuer, die hier für mehr Gerechtigkeit sorgen würde. Hier wiederum sagen aber auch die Neos grundsätzlich dazu nein, das würde nichts bringen. Also das sind wirklich Knackpunkte und wenn man hier nicht zueinander findet in diesen wichtigen Fragen, dann gibt es eigentlich kein Miteinander in der Koalition.
Wenn man jetzt hört, da wird in wahnsinnig vielen Untergruppen gesprochen, kriegt man natürlich auch ein bisschen Verständnis dafür, dass das Ganze so lange dauert. Trotzdem herrscht schon sehr viel Unmut in der Bevölkerung darüber, dass es eben schon wochenlang dauert. Und da kommt ja jetzt auch für die ÖVP Kritik aus der eigenen Partei von der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.
Genau, die hat sich auch am Wochenende dazu geäußert. St. Pölten immer eine ganz gewichtige Stimme. Da wurde unter anderem auch gesagt, eine neue Regierung, die hat überhaupt nur dann Zukunft, wenn man auf die Arbeitsplätze schaut, auf den Wirtschaftsstandort, wenn man auch schaut, was macht man gegen den radikalen politischen Islam. Retourkutsche hat nicht lange auf sich warten lassen, auch von einem Mann, der in der SPÖ sehr viel zu sagen hat, der mächtige Gewerkschafter Josef Muchitsch, der wiederum hat gemeint, all das, was man hier sozusagen auch vorwirft, wurde von der vergangenen Regierung auch verursacht. Die SPÖ war bekanntlich kein Teil dieser Bundesregierung und dementsprechend, ja, wirft man sich hier auch ein bisschen den schwarzen Peter zu, ist natürlich alles nicht förderlich und man darf nicht vergessen, mit dem gestrigen Tag sind wir schon über dem Durchschnittswert, wie lange eine Koalition steht, weil im Schnitt sind das nach 62, 65 Tagen. Das ist gestern dann auch ausgelaufen. Zeit bliebe noch, wir dürfen nicht vergessen, die letzte Bundesregierung, die ist Anfang des Jahres nach genau 100 Tagen hier verlautbart worden. Ich glaube, es war der 4. oder der 6. Jänner. Das heißt, die Zeit dafür ist natürlich noch da. Sollte es aber heißen, zurück zum Start am 12. Dezember, nein, es gab in den Untergruppen keine grundsätzliche Einigung. Gerade was auch das Budget und das Budgetloch betrifft, dann würde das wiederum dazu führen, dass es Debatten auf allen Ebenen gibt. Herbert Kickl, der heute schon in der Steiermark gemeint hat, in einem Posting, das hätte man auch in Wien so machen sollen. Der wird natürlich neuen Zulauf bekommen. Es wird Stimmen geben, die dann Karl Nehammer sehr kritisieren würden, die sagen, wofür hat man sich jetzt überhaupt so lange zusammengesetzt, wenn erst nichts rauskommt mit den beiden anderen. Das hätte man mit der FPÖ auch machen können oder man hätte gleich sagen können, wir wählen neu. Bei der SPÖ wird es Kritik geben von Rudi Fussi, bei den Neos wird es wahrscheinlich auch Kritik geben, dass man hier vielleicht zu offensiv war. Das heißt, man ist natürlich auch gut beraten, hier auch ein bisschen natürlich zurückzugehen, die eigenen Themen vielleicht abgestumpft zu präsentieren, aber Verhandlungen sind eben so, da klappt nicht immer alles und wenn wir an das Jahr 99, 2000 zurückdenken, da gab es schon einen fix und fertigen Koalitionsvertrag und der ist damals auch nicht zustande gekommen. Der Rest der Geschichte ist bekannt, nicht Viktor Klima wurde als stärkster der Kanzler, sondern der dritte Wolfgang Schüssel mit der FPÖ.
Ich möchte wieder den gewagten Blick in die Zukunft machen mit dir. Wenn man jetzt am 12. Dezember sagt, man wird sich nicht einig, welche Köpfe rollen da auf jeden Fall und wie geht es dann weiter?
Ja, hoffentlich wird die Guillotine zu Hause gelassen, sondern es wird nur hier an Personen etwas geändert, sollte es dazu kommen. Das ist die Frage. Es gibt hier viele Kommentatoren, die sagen, naja, Karl Nehammer, der ist sehr redlich und sehr bemüht in den Verhandlungen, aber er hat schlichtweg auch bei den Wahlen nicht das Glück auf seiner Seite. Er hat jetzt bis auf Kärnten jede Wahl verloren in der Industrie. Da gibt es viele Stimmen, die sagen, man soll doch auf Herbert Kickl setzen. Nehammer könnte das allerdings nicht, denn er hat immer klipp Bund klar gesagt, nicht mit Herbert Kickl. Das hat die gesamte ÖVP-Riege, die ÖVP-Spitze gemacht. Das wäre dann schlichtweg nicht glaubhaft, wenn man das dann machen würde. Also ob man da alle austauscht, ist auch wieder eine andere Frage. Ob die FPÖ wiederum hier vielleicht auch einen Schritt zurück machen wird. Die hat ja hier ihre Programme auch vorgestellt in einer Pressekonferenz. War da schon alles aufgelistet von Daten und so weiter. Vielleicht wird man hier aber auch versuchen müssen, doch auf die ein oder andere Forderung zu verzichten. Darauf darf man gespannt sein. Und bei der SPÖ, wie gesagt, da gibt es auch durchaus kritische Stimmen und jene, die sagen, die SPÖ war jetzt schon so lange in keiner Regierung mehr, es ist einfach wieder Zeit, hier eine sozialdemokratische Handschrift erkennen zu lassen. Da wird man sich natürlich mehr auch erwarten und jeder Tag, der vergeht und jeder Tag, wo nichts passiert, egal welche Konstellation ist, welche Regierungsform, ist natürlich ein verlorener Tag auch für unsere Republik, denn es gibt multiple Krisen, die es zu lösen gilt, gerade was das Thema Budget betrifft, mit den Zahlen, die jetzt bei weitem noch nicht klar sind. Und das Damoklesschwert der EU-Kommission, das hängt auch irgendwo weit, weit drüben über uns. Ja.
Du hast den Politrebell Rudi Fuß jetzt schon gerade angesprochen. Der gibt und gibt ja keine Ruhe, muss man sagen.
Ja, der möchte unbedingt SPÖ-Chef werden. Er war ja auch bei uns im Interview, hat gesagt, er hat so und so viele Unterschriften. Es ist allerdings bis jetzt nicht klar, ob er diese tatsächlich, ob die ordnungsgemäß von SPÖ-Mitgliedern zustande gekommen sind. Er hat über 50.000 Euro an Spenden hier lukrieren können, möchte unbedingt gegen Andreas Babler antreten. Ich habe ihn auch gefragt, habe gesagt, Herr Fussi, wird Andreas Babler, wollen Sie mit dem nach wie vor, sollte es soweit überhaupt kommen, als Vize arbeiten? Und er hat gesagt, nein, da ist zu viel vorgefallen, Andreas Babler müsste sich entschuldigen. Also ob Rudi Fussi damit Erfolg haben wird, zumal er jetzt auch gegen die Gewerkschaft hier doch kritische Töne hat wirken lassen, darauf darf man gespannt sein. Innerhalb der SPÖ, also der offiziellen SPÖ, hört man wenig Positives. Es gibt aber auch durchaus Stimmen, wie beispielsweise Sepp Schellhorn, die Fussi-Linie hier gut finden, und wird auf alle Fälle spannend werden sollten, und irgendwann steht es ja fest, diese Stimmen tatsächlich ordnungsgemäß zustande gekommen sein, wie es dann auf einem Parteitag aussieht, wenn es dann wirklich zu einer Abstimmung kommen wird, ja.
Ich möchte von der Politik kurz noch zum Sport gehen. Beim ÖFB rappelt es ja ordentlich in den letzten Wochen. Da gibt es jetzt einen neuen Präsidenten. Was tut sich da und welche Kritik gibt es da?
Ja, auch das ist ein unglaublich spannendes Thema. Es ist eigentlich eine Never-Ending-Story. Wir sind jetzt schon in der x-ten Nachspielzeit, was das betrifft. Es gibt einen interimistischen Präsidenten, und zwar ist das Dr. Wolfgang Bartosch. Der ist mittlerweile in Pension, war Direktor der Arbeiterkammer in der Steiermark, ein großer Leonard-Cohen-Fan und Fan der Lyrik, aber ein Loblied auf die Sitzung beim ÖFB hat er jetzt auch nicht angesprochen. Der wurde zwar gewählt, ganz knapp, hat aber gesagt, es war eigentlich eine Stimmung wie in einem Gerichtssaal, und ein Mann, der früher auch ein Richter war, der will diese Wahl jetzt beeinspruchen lassen, das ist der Herr Gottschöfer aus Oberösterreich. Der ist nämlich zur Wahl gestanden als Vizepräsident, so wie andere Personen auch, war aber nicht anwesend, weil der war in Australien auf Urlaub, hat sich zuschalten lassen, und der sagt jetzt, diese Wahl ist nicht ordnungsgemäß zustande gekommen. Es ist über die Statuten hinweg entschieden worden, denn es gibt so einen Abschnitt in den Statuten, der heißt Gefahr im Verzug. Diese Karte hat man gezogen, weil auch die anderen keine Mehrheit hatten. Aber der oberösterreichische Kandidat sagt, nein, das geht nicht. Also man darf durchaus gespannt sein, wie es da weitergeht. Bartosch wiederum sagt, er hat überhaupt keine Ambitionen, hier in Amt und Würden länger verbleiben zu wollen. Er ist nur interimistisch. Es gibt Stimmen, die sagen, es könnte unter Umständen die sympathische Hartberg-Präsidentin Annerl werden. Die wäre sicherlich insofern eine gute Lösung, als sie eine sehr freundliche, nette Person ist, die es vielleicht auch schafft, da in dieser Männerdomäne ein bisschen aufgrund ihrer freundlichen Art ein bisschen Wasser und ein bisschen Emotionen rauszunehmen. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, es könnte der Unternehmer Schmidt werden. Der hat es schon bei Rapid versucht und der hat es auch schon gegen den Vorgänger von Mitterndorfer versucht, gegen Miletich, der auch gehen musste. Da war aber zu hören, wahrscheinlich nur, wenn es keinen Gegenkandidaten gibt. Also sehr, sehr spannende Zeiten im ÖFB, und wir hoffen vor allem sportlich, dass es bergauf geht, denn es steht die WM-Qualifikation an.
Viel Bewegung in allen Bereichen, Politik und Sport. David Hermann Meng, danke für deinen Besuch im Studio und den spannenden Talk. Wir gehen jetzt in eine kurze Pause und sind dann gleich für Sie zurück.